begrüße euch ganz herzlich beim Podcast Smart Home Squad. Drei Jungs, eine Mission. Erlebe die Menschen hinter den Gadgets. Mittlerweile in der Episode 15. Hier am Mikrofon für euch ist der Uwe vom YouTube-Kanal Smart Zeug und ich habe natürlich meine zwei Jungs dabei.
Wunderbar, heute wunderbar. Ich
mal vor. Ja, mach mal, Bärtiger.
Der Thomas von Steuer dein Leben, der sonst immer der Dritte war, aber ich dachte, heute dränge ich mich mal vor den Tristan. Und jetzt habe ich seinen Namen schon genannt, aber stell dich selber.
Ja, hier ist auch der Tristan von Tristan Smartes Heim.
Wunderbar. Genau.
Jetzt habe ich gedacht, haben wir einmal eine Routine entwickelt, Jungs. Und ihr brecht damit auf, weil es ist unglaublich hier.
Apropos Routine, ihr könnt routinemäßig diesen Podcast überall finden und hören und auch die anderen Folgen, wo es Podcasts gibt. Und diese Folge wird bei einem der YouTube-Kanäle von uns dreien veröffentlicht. Und das Coole ist, da kommen wir dazu. Früher musstet ihr tatsächlich mehr oder weniger dann Tristan suchen, wenn es bei, also mich suchen, also Smartzeug, wenn es auf mir veröffentlicht wurde. Aber es gibt mittlerweile eine Funktion bei YouTube, da reden wir gleich noch darüber, was es vielleicht ein bisschen einfacher macht. Ja. Aber bevor wir dort einsteigen, wie immer, haben wir immer unsere Highlights und Lowlights. Und weil der Thomas so voller Energie ist, würde ich sagen, dann darf er doch direkt mal anfangen.
Ja, sehr cool. Also ich fange tatsächlich mal, nee, ich muss mit dem Highlight anfangen, sonst macht das Lowlight gar keinen Sinn. Also ich hab ein kleines Highlight. Also mein Auto ist tatsächlich in der Produktion schon so weit, dass ich es jetzt anhand der Fahrzeugidentifikationsnummer in der MyRenault-App hinzufügen konnte. Ich könnte jetzt theoretisch auch die Klimaanlage einschalten, habe aber ein bisschen Angst, dass die im Werk sich dann wundern, warum die Klimaanlage immer angeht und dann den Fehler suchen, der gar kein Fehler ist und das Auto deswegen zu spät kommt. Deswegen lasse ich das lieber.
Sehr geil.
Zweites Highlight, natürlich, ich habe die Woche meine Wallbox bekommen von der Firma Easy. Auch ein ziemlich cooles Teil. Und da kam dann mein Lowlight. Ich wollte das nämlich irgendwie ins Netzwerk einbinden. Also für diejenigen, die Easy Wallbox nicht kennen, die haben automatisch eine SIM-Karte mit drin, mit lebenslanger, also über Mobilfunk kann man die verbinden, lebenslang. Ja, bei mir in der Tiefgarage war sie leider nicht möglich, weil ich da kein Netz habe. Aber ist gar kein Problem, man kann die auch per WLAN verbinden. Oh. Jetzt musste ich nur irgendwie WLAN in meine Tiefgarage bekommen. Und das ist halt echt so ein krasser Betonbunker, so ein Stahlbetonbunker. Okay. Und ich habe es jetzt auf Biegen und Brechen geschafft. Ich habe bei einer Nachbarin von mir in der ihrem Keller, weil der ist relativ nah angrenzend an der Tiefgaragenmauer, dort habe ich einen WLAN-Repeater angebracht und kriege jetzt ein 2,4G Wi-Fi-Netz, weil das ja ein bisschen weiter geht, gerade so einen Balken an meiner Wallbox rein, also. Aber wow. Habe tatsächlich bei der Firma Easy nochmal angefragt, ob die eventuell noch eine andere Lösung kennen. Mal gucken, vielleicht kommt da noch was.
Könntest aber Tristan, du,
witzig.
Ja. Aber Frage, könntest du nicht ein Kabel ziehen? Also ein LAN-Kabel?
Tatsächlich nicht ganz verstanden. Also ich habe mal geschaut, also offiziell haben die keinen Netzwerkanschluss, diese Easy-Wallboxen. Lustigerweise hat aber der montierende Betrieb zwei Netzwerkkabel mitgezogen mit der Begründung, es kann sein, dass hinterher dann noch ein Smart Meter und Lastmanagement kommt und dafür braucht man das Netzwerkkabel. Ich wüsste aber nicht, wo ich das anschließen soll in der Wallbox. Mal gucken. Wie gesagt, okay. Ich habe gefragt, eventuell haben die doch einen Netzwerkanschluss, der einfach nicht offiziell auf der Webseite draufsteht. Das kann schon sein.
Aber nur, dass ich das jetzt verstehe, sorry, gell, also wenn ich jetzt ein bisschen nerv, aber ich finde das Thema spannend. Das heißt, man kann das Ding nur per Funk betreiben.
So wie ich es gesehen habe, gibt es keine verkabelte Möglichkeit für die smarten Sachen. Ich meine, du kannst eine Wallbox immer manuell bedienen, das ist gar kein Problem. Aber die Verbindungsmöglichkeiten, die ich gefunden habe, sind Bluetooth, Wi-Fi und eben das 5G-Netz, also Handynetz.
Also das ist aber schon im Jahre kurz vor 2026 lame, aber gut.
Nee, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich sehe das genau andersrum, Uhr. Du hast zwei Netzwerkverbindungen, die sich gegenseitig stützen. Also wenn eine von beiden ausfällt, hast du theoretisch immer noch die andere. Ich meine, wenn ich so dumm bin, in Anführungsstrichen, und das in einem Betonbunker in der Tiefgarage installiere, ist aber ein anderes Thema. Da würde ich aber auch kein Netzwerkkabel reinbringen. Ich selber.
Ja, yeah, okay.
Ja, wenn du keine anderen Möglichkeiten hast, ne? Ja. Kannst du ja an der nächsten Straßenlaterne montieren lassen. Das ginge natürlich auch.
Okay.
So weit sind wir, glaube ich, noch nicht, ne, in Deutschland.
Nee, nicht ganz.
Kommt. Aber wir sind so weit, dass Tristan jetzt übernimmt.
Ja, aber okay, dann fange ich mit meinem Lowlight an, weil das hat auch mit einer Wallbox zu tun. Das ist nämlich, ich glaube, ich habe vor ein paar, ich glaube vor 2 Episoden oder 3 mal erzählt, dass ich jetzt auch eine Wallbox habe und die jetzt auch endlich mal smart machen wollte. Und mir wurde nämlich auch ein Netzwerkkabel gezogen und das habe ich endlich dann auch mal, ich sag mal, hausseitig aufgelegt. Habe mich aber nach wie vor gewundert, warum ich trotzdem noch kein Signal bekomme. Und dann habe ich gesagt, naja gut, dann schraubst du einfach mal, hatte ein bisschen eingelesen und dann habe ich die Wallbox aufgeschraubt und habe gesehen, ah ja, okay, da gibt es so einen Switch, da muss man halt dann die Smart-Home-Geschichten einschalten. Habe ich eingeschaltet, immer noch nichts. Dann habe ich geguckt, warum liegt hier eigentlich ein Kabel mitten in der Box rum? Ja, da haben sie das Netzwerkkabel da reingezogen, aber nicht aufgelegt. Gut, also habe ich das Netzwerkkabel aufgelegt, habe immer noch kein Signal bekommen, weil seitdem ist meine Wallbox gespört. Also irgendein Stromfehler, irgendwie sagt da, Isolation ist irgendwie falsch gelaufen und meine Wallbox funktioniert, seitdem ich an der rumgefummelt habe, nicht mehr. Heißt, ich kann aktuell mein E-Auto nicht mehr laden und muss immer extern ausweisen. Also das war irgendwie kacke und der Kontakt zum Hersteller ist jetzt, sagen wir es mal so, angelaufen. Mal gucken, wann ich dann laden kann. Jetzt überlege ich schon wieder, ich habe noch von ganz früher, von meinem ersten Hybridauto, noch so eine ganz proprietäre, diese Ladegeschichte über eine normale Schokosteckdose. Aber ob ich das wirklich machen soll und da irgendwie 55 Kilowattstunden über so eine Steckdose laden soll, wie lange soll das Ding da dranhängen? Also, naja, so bin ich jetzt oft beim Discounter unterwegs, da gibt es eine Ladeschleule. Wird halt da eingekauft und geladen. Naja, also das ist auf jeden Fall mein Down gewesen. Mal gucken, was daraus wird. Mal gucken, ob woran das liegt. Mein absolutes Highlight der letzten Wochen ist, dass ich, ja, ein bisschen down ist es auch, aber eigentlich ist es ein Highlight. Ich habe mir mal wieder ein bisschen was an Hardware besorgt. So schöne Lichter und eine Kamera und noch mehr Lichter und Spielerei und Bewegungsmelder bzw. Präsenzmelder. So, jetzt habe ich so ein paar Kartons hier direkt hinter der Kamera liegen und denke mir immer, oh, geiles Zeug, aber jetzt muss ich das ja auch noch installieren und ausprobieren. Aber eigentlich habe ich da Bock drauf. Also ja, Spielkind.
Also Tristan, danke schön. Wollte schon immer wissen, wie sich das anhört, wenn man sehr viel Geld hat und sich das ganze Zeug anschaffen kann. Thomas, wir haben das Glück, mit jemandem hier in der Runde zu sein.
Ja, so ist es
auf jeden Fall.
Das ist schon, nette Spielereien bei.
Aber Tristan, wenn ich mal irgendwie in Geldnot kommen sollte, kannst du mir also aushelfen, oder?
Ja, ja.
Immer für euch beide. Geräte weniger und kannst mir mal so ein 5 oder
so. Also ich bräuchte auch noch Lichter, also so ein LED-Streifen vor die Garage, Tristan.
Ja, kann ich das hochheben? Ich glaube, da ist kein Herstellername drauf. Hier sowas fliegt dir noch.
Genau, das hätte ich auch gern. Ja, kein Thema.
Also, würde ich auch nehmen, Tristan. Also, meine Adresse hast du ja, glaube ich.
Ja. Also wenn ich gar nicht klarkommen sollte, machen wir daraus ein Gewinnspiel und wenn ich zufälligerweise euch beide ziehe.
Oh, da musst du richtig aufpassen. Ja. Also, du kannst uns die Sachen einfach schenken, dann kannst du sie steuerlich auch richtig verbuchen, ohne irgendwelche Probleme. Okay. Wenn du das als Gewinnspiel machst, also ein Gewinnspiel als Vorwand nimmst, um es uns kostenlos zu schicken, dann hast du ein
Riesen. Würde ich ja nie öffentlich sagen.
Ja, ist schon klar, aber dann hast du echt ein riesengroßes Problem, wenn dir da jemand draufkommt hinterher.
Wenn, ich wüsste gar nicht, wer das mitkriegen sollte. Wir sind doch unter uns, oder?
Ja. Auf jeden Fall.
Also, hört ja eh niemand den Podcast.
Das ist ja...
Also, sollte irgendjemand den Podcast auf YouTube hören, dann könnt ihr jetzt mal in den Kommentaren schreiben, hab's gehört einfach, Hashtag hab es gehört. Dann, oder Hashtag erwischt. Das ist auch super.
Hashtag
dann wissen die Leute gar nicht, wenn die dann das Video anschauen und die Kommentare sich lesen, was meinen die denn mit Hashtag erwischt? Also, das wäre cool. Können wir die ein bisschen...
Keine Ahnung. Das ist also... Wir haben über irgendwas gesprochen? Ich weiß es nicht.
Nein, also ich habe auch... Mir fehlen die 5 Minuten. Keine Ahnung, worum es geht.
Schneiden wir später einfach raus.
Naja, also, kein Problem.
Ich habe es geschafft, wirklich den Teil aus dem 13. Podcast rauszuschneiden, wo der Tristan kurz weg war und ich dem Matthias verraten habe, welches Auto ich gekauft habe. Und ich wollte es ja definitiv in dem 13. Podcast noch nicht verraten. Und ich habe es geschafft, das rauszuschneiden. Nicht so wie der Uhr, der einfach eine Folge hochlädt, wo dann irgendwann jemand sagt, ja, das müssen wir dann nachher rausschneiden. Und das ist alles drin. Das war richtig geil. Ich habe mich so weggeschmissen vor Lachen.
Das gehört dazu. Das ist halt so. Nein, vielleicht bevor wir zu deinen Highs und Lows kommen, Uhr, wie ist denn das bei dir mit Technik? So, mal immer wieder so Finger jucken und dann, ach, kaufst du mal hier, kaufst du mal da oder eher so gar nicht?
Also, es war ja letztens Prime Days, ne, und dann, und jetzt ist es so, dass ich, ungelogen, also wir haben das Haus 2019 gebaut, aber sowohl in der Speisekammer, als auch in der Garderobe, als auch über mir im Büro, hingen halt noch russische Kronleuchter. Und mittlerweile haben wir 2025 und ich würde, also gerade die Garderobe ist ja der erste Raum, wenn irgendjemand kommt und die gucken dann hoch und da guckt einfach nur eine Glühbirne raus. Ich meine, mich hat's und meine Frau so viele Jahre nicht gestört, da sieht man einfach, wir sind mit anderen Sachen mental beschäftigt. Nichtsdestotrotz habe ich dann, ich glaube, das kann man sagen, einfach, da gab es diese 30 cm Deckenleuchten von Gowi. Und da, die waren einfach voll günstig, sind super in Home, es ist integrierbar mit MQTT, da gibt es auch so eine LAN-Steuerung, die man dann in der App aktivieren kann. Also echt top und sie sind sehr flach, fallen gar nicht auf. Also ich habe davon dann ungelogen 6 Stück gekauft, also 3 Zweierpacks und habe das dann noch in der Waschküche gemacht. Dann bei den Kindern habe ich das noch erneuert, weil die seit damals noch die gleiche hatten und die sind jetzt auch voll happy, dass sie noch, also auch sowas Farbiges haben. Was sie schon davor hatten, nur das ist jetzt einfach etwas anders mit Effekten und so.
Also auch ein bisschen basteln und...
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch in letzter Zeit ein bisschen zugegriffen, habe noch ein paar Sensoren geholt, also speziell Bewegungssensoren und...
Also ich hoffe Präsenzsensoren, ja. Oder tatsächlich noch so richtig schön 2023 Bewegungswälder.
Ja, da können wir später noch drüber reden.
Oh, das war jetzt ein Wunderpunkt. Oh, ich merke schon. Oh.
Aber Tristan, ganz ehrlich, ich habe keinen Präsenzmelder bisher gefunden, der nicht irgendwo ein Ghosting hat. Alle haben ein Ghosting.
Es gibt einen, der kommt, wo man sich denken kann, dass der sehr gut funktionieren wird, in der Theorie, was man gesehen hat. Und das ist der von Shelly. Der hat aber den Vorteil, also wenn man es als Vorteil sieht, ist jetzt ironisch gemeint, der muss per Kabel betrieben werden, also USB-C. Das heißt, du musst halt dorthin USB-C verlegen und dafür soll der aber voll gut arbeiten. Ich habe ihn noch nicht in Hand gehabt, Shelly hat es noch nicht released.
Präsenzmelder, oder?
Also es gibt ja auch manche, die mit Batterie noch arbeiten. Ich glaube, Akara hat doch, glaube ich, einen.
Ja, der ist noch nicht raus. Der ist noch nicht raus.
Genau, also Präsenzmelder sind eigentlich immer mit Kabel. Akara will einen rausbringen, genau, aber den haben sie noch nicht rausgebracht.
Genau. Seht ihr, dann ich habe mich mit der Thematik nicht so beschäftigt.
Ja, der kommt noch von Sonoff kommt noch einer raus und von Switchbot. Von den drei sind jetzt quasi batteriebetriebene Präsenzmelder, aber wann die rauskommen, auf der IFA haben sie die vorgestellt. Aber gut. Ja, aber Ghosting ist ein Thema, ja, Zuverlässigkeit. Aber wenn du sagst, ich habe einen Raum, den ich quasi überwachen will mit dem Sensor, das geht schon sehr, sehr gut.
Aber
gut. Hey. Wir driften ein bisschen ab, glaube ich.
Das gehört dazu. Ich meine, das ist ja auch für die Zuschauer und Zuschauer spannend, wie wir unser Smart Home hier machen und so weiter. Jetzt ist aber die Thematik angenommen, ich mache jetzt so einen Präsenzmelder, das sieht man auch ganz oft in diesen Clips von den Herstellern, zum Beispiel in so einer Wohn-Essküche. Und angenommen, ich setze mich dann auf die Couch und ich will aber auf, und dann könnte man denken, der sitzt jetzt auf der Couch, Präsenzmelder erkennt es, dieses Viereckchen von der Couch ist dann ausgefüllt. Dann könnte man den Fernseher anmachen lassen. Aber was ist, wenn ich in dem Moment A, auf der Couch schlafen möchte oder B, auf der Couch nur vielleicht mit meinem Handy rumlümmeln möchte? Oder, und woher weiß man dann, okay, jetzt sollte der Fernseher angehen oder nicht angehen?
Da gibt es ein cooles Video von mir, wie du zum Beispiel deine Fernbedienung mit einem Magnet ausstattest und die so platzierst, dass quasi der Tür-Fenster-Kontakt checkt, ob deine Fernbedienung drin oder draußen ist. Und sobald du die rausnimmst, erst dann wird der Fernseher eingeschaltet. Also du brauchst quasi mehrere Bedingungen, um den Fernseher, Beamer, wie auch immer, einzuschalten.
Da bin ich voll bei dir, Thomas. Und es ist auch cool, dass du ein Video dazu hast. Nur mir ging es nur darum, mit einem Gerät an sich kommst du dann halt nicht zur, ich sag mal, zur Wahrheit.
Ja,
was dann,
ja,
ja, natürlich absolut. Könnt ihr auch bei meinem PlayStation-Controller, sag ich mal, angenommen, ich habe das auf so einem Halter oder auf einem Stand oder leg's irgendwo hin, mach irgendwo auch so einen Tür-Fenster-Kontakt, nur als Beispiel. Das würde ja auch gehen. Oder ich könnte auch den Strom von der PlayStation messen.
Weißt du, was mir spontan noch einfällt, Urm? Die ich glaube, seit der Version September oder war es jetzt erst im Oktober, gibt es ja die Möglichkeit, dass die HA jetzt proaktiv Fragen stellen kann.
Mhm.
Über Home Assistant Voice oder halt schon länger über entsprechende Amazon-Geräte. Das heißt, du setzt dich hin und dann kommt die Rückfrage vom Smart Home, willst du jetzt den Fernseher einschalten? Ich erkenne, du sitzt, willst du jetzt? Und dann musst du darauf reagieren. Ja, ja.
Aber die Frage ist, will man das in dem Moment?
Ja,
das oder immer, wenn man auf der Couch sitzt, dass dann eine Rückfrage kommt, hey, was hast du eigentlich jetzt vor?
Ja, schon klar. Ich hätte gerne dann mit einer 80% Wahrscheinlichkeit, sitzt du da immer und guckst immer in dem Zeitraum Fernsehen.
Aber das ist ja auch was. Das ist was, das haben auch Jörg und Daniel im letzten Podcast schon besprochen. Das ist ja ein Punkt, wo Home Assistant gerade auch hingeht, dass sie wirklich tracken, wann deine Geräte verwendet wurden. Aktuell verwenden sie es nur für dieses Dashboard, um zu sehen, was du in den letzten 24 Stunden wann an Geräten verwendet hast. Aber wie der Jörg schon so ein bisschen angeteasert hat, soll das auch in Zukunft für Automationen dann verfügbar sein. Und das wäre dann zum Beispiel auch wieder so eine Kombi, so Tageszeit passt, er sitzt auf der Couch, wahrscheinlich will er Fernsehen und dann kommt die Abfrage, aber auch nur dann, ob du jetzt gerade Fernsehen willst oder nicht.
Ja, der Gewichtssensor meldet 80 Kilo, das kann nur der Ur sein. Ja. Und der will immer Fernsehen. Tagesschau jetzt! Tagesschau!
Tatort!
Und Tatort!
Ach, Tatort, ja. Bitte dich.
Also, okay.
Team Tatort.
Keine Rosamunde Pilcher-Filme oder so.
Aber, Jungs, wir können ja auch mal die Community fragen, die, wo hier hören, hey, wie würdet ihr die Thematik angehen? Wir haben ja Weisheit nicht mit den Löffeln gefrühstückt oder Löffeln mit Weisheit gefrühstückt, je nachdem, wie ihr das gerne haben möchtet. Und dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Und es ist ja noch nie ein Himmel vom Meister gefallen, von daher.
Ihr macht mich fertig.
Man soll den Abend nicht vor dem Tag loben.
Oder den Podcast vor dem Start.
Jetzt weitermachen.
Der andere eine Grube gräbt des Bauarbeiter.
Genau.
Oh, jetzt bin ich raus. Ich muss erstmal Brüsterchen.
Also, während der Tristan sich hier sein Wasser gönnt, erzähle ich einfach mal kurz über meine Highlights und Lowlights. Wir sind mit einer brutalen Verspätung in dieses Thema, aber ist nicht schlimm. Wir sind ja spontan. Highlight bei mir ist, ich habe mittlerweile Home Assistant auf einer virtuellen Maschine. Jetzt denken sich viele, kann man das überhaupt anders betreiben? Ja, tatsächlich auf dem Raspberry Pi, was ich gerade als Anfänger super easy finde, weil man sich voll einfach an die Thematik herantasten kann. Man bekommt viele Raspberry Pis auf Kleinanzeigen für wenig Geld. Und man muss jetzt auch nicht direkt mit einer SD-Karte betreiben, was man auch machen könnte. Einfach, dass schnell losgeht. Ich hatte mit SSD. Und in diesem Zusammenhang habe ich auch mein Ugreen NAS aufgerüstet von 8 GB Arbeitsspeicher ein Riegel auf 2x16 und habe dann noch eine 2 TB NVMe SSD reingeklatscht. Und natürlich habe ich das Ganze aufgenommen und das Video dazu kommt bald. Wahrscheinlich ist es sogar schon veröffentlicht, wenn dieser Podcast schon live ist. Mein Lowlight ist...
Darf ich kurz fragen, was ist für dich der Vorteil?
Der Vorteil ist, es ist ein Tick performanter. Ich habe mir ehrlich gesagt noch mehr davon erhofft. Mhm. Ich würde sagen, im Vergleich zum Raspberry Pi 4 mit 8 GB RAM und SSD ist es jetzt, ich habe auf der VM 16 GB RAM zugewiesen. Ist sehr großzügig, aber habe ich es gemacht und ich würde sagen, der ist circa 10-20% schneller So gerade Kamerastreams baut der doch also schon einen Tick schneller auf. Aber jetzt nicht so instant. Ihr wisst, wie Kamerastreams sind in Home Assistant.
Ja, ja.
Aber er baut sie, wie gesagt, einen Tick schneller auf und das macht dann etwas mehr Spaß. Okay. Und ich finde auch, gut, ich meine, dass du auch zum Beispiel mehrere VMs jetzt einfach kopieren kannst, erstellen kannst, so als Testserver, finde ich ziemlich cool. Die meisten benutzen ja Proxmox, aber ich will mein Ugreen OS. Ich finde das einfach ganz schnieke. Ich brauche da jetzt kein spezielles Proxmox für das ganze Gedöns. Okay. Das geht auch aber, so.
Also eher so von Performance und Administration vereinfachen, ja?
Ja, ja, genau.
Aber ich muss auch tatsächlich sagen, du hast halt einen riesen Vorteil. Du kannst, bevor du ein Update machst, halt einfach schnell einen Snapshot von der virtuellen Maschine machen. Und wenn halt irgendwas schief geht, gehst du schnell auf den Snapshot zurück und hast alles wieder da. Das ist viel einfacher als neu installieren, Backup zurückspielen, wie auch immer. Da hast du halt in der virtuellen Maschine wirklich einen riesen Vorteil. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich irgendwann auf virtuelle Maschine umstellen würde.
Genau. Ja. Und was ich jetzt brauche, das ist mein Lowlight. Eigentlich habe ich ein anderes Lowlight, vielleicht erzähle ich auch beide. Letztens hatten wir Stromausfall und dann ist mein Ugreen NAS natürlich mit Home Assistant runtergefahren, abrupt. Das ist ja gerade bei Mechanik, also bei HDDs eigentlich nicht so gut. Mhm. Und jetzt beschäftige ich mich mit der Thematik USV oder UPS im Englischen, also unterbrechungsfreie Stromversorgung. Das müsste ich mir jetzt auf jeden Fall zulegen. Eigentlich habe ich eine Batterie zu Hause und die wäre ich cool, wenn die automatisch umspringen würde. Ich habe damals nicht dran gedacht. Ich habe einfach nur den manuellen Schalter genommen, weil der noch 150 Euro oder so gekostet hat, der manuelle Stromumschalter für die Batterie. Mhm. Und es bringt halt in dem Fall nichts. Ja, das habe ich dann auch irgendwie. Im Nachhinein ist man immer schlauer.
Wobei. Aber du hast dann den Vorteil, machst du das.
Nee, aber die, also USV, die Frage ist ja immer, welchen Ansatz man fährt, aus meiner Wahrnehmung. Weil wenn du jetzt sagst, ich sichere meinen Server ab gegen einen abrupten Stromausfall, weil ich sage, okay, der soll einfach nur 5 Minuten puffern, damit der sauber runterfährt.
Korrekt.
Das ist so ein bisschen, damit ich keine Probleme hatte mit der Datenbank oder so, dass es da irgendwie Probleme gibt, ist das ja vielleicht noch okay. Wenn ich jetzt irgendwie überlege zu sagen, ach, ich baue sowas, damit der mir eben so mal 2 Stunden oder sowas ja, über den Tag hilft. Dann, wenn ich so einen Ansatz fahre, dann muss ich natürlich überlegen, naja, was muss ich denn noch alles absichern? Also was bringt mir der Server ohne den Router, der aus ist? Was bringt mir der Router und der Server ohne der Switch, der da dazwischen hängt und das Ganze vermittelt, ne? Und so weiter. Und dann fängst du dann an zu überlegen, ja, da brauchst du den Access Point noch unter Power, damit die Geräte noch erreichbar sind und so weiter und so fort. Also ich finde das Thema, muss ich sagen, echt schwierig. Ich habe mich damit mal beschäftigt, habe mich schlussendlich dagegen entschieden, sowas zu holen, weil ich mich dann frage, ja,
aber da
Strom aus, dann ist halt Strom aus. Ja, aber dann muss ich ja gucken, eben mit den Themen, die ich gerade besprochen habe, und wenn die dann alle natürlich auch noch in verschiedenen Räumen sind und so weiter, dann brauche ich ja hinterher mehrere Geräte von. Also
Aber da sind wir bei dem Punkt, was ich gerade sagen wollte. Der Uwe hat ja gerade gesagt, er hat eine Batterie und kann manuell umschalten. Jetzt hat er den riesen Vorteil, wenn er zu Hause ist und die USV einspringt, kann er sich da ja wieder in Home Assistant über NAT eine Meldung ausgeben lassen. Hey, die unterbrechungsfreie Stromversorgung ist gerade angesprungen. In dem Moment kriegt er es mit, kann umschalten auf seine Batterie und erstmal auf die große Batterie leben. Also von dem her, in dem Fall ist eine USV tatsächlich richtig geil, weil du damit diesen kurzen Moment, bis du manuell umschaltest, einfach überbrücken kannst.
Es sei denn, es passiert nachts, wenn man schläft. Mir geht es aber hauptsächlich darum, also wirklich, dass einfach die HDDs nicht beschädigt werden, ordnungsgemäß runterfahren, so wie sich das gehört, und wenn der Stromausfall vorbei ist, dass sie einfach nur ordnungsgemäß wieder hochfahren, ohne dass ich dahin gehen muss.
Das wäre aber dann der zweite Punkt, dass du quasi sagst, wenn eine bestimmte Zeit lang die unterbrechungsfreie Stromversorgung läuft, dass dann die Geräte automatisch heruntergefahren werden. Also entweder du kriegst es mit, schaltest manuell um und dann läuft sie ja auch nicht mehr auf USV. Und wenn du es nicht mitbekommst, dann einfach sagen, nach einer gewissen Zeit, 10, 20, 30 Minuten, wie lange auch immer die USV hält, sollen die Geräte kontrolliert heruntergefahren werden, weil du höchstwahrscheinlich entweder nicht zu Hause bist oder am Schlafen oder sonst irgendwas.
Ganz genau, ganz genau. Mhm. So, also das ist mein Lowlight und ein ganz kurzes Lowlight. Ich gehe jetzt Stück für Stück in das Unify-Ökosystem, weil es halt schon ziemlich cool mit den ganzen Funktionen, gefällt mir sehr gut im Vergleich zum Fritzbox-Router und den Switches, die ich von Netgear habe, die welche natürlich super sind. Nur alles auf einer Oberfläche zu haben und zu steuern, finde ich halt echt nice. Und die Dinger sind echt teuer im Vergleich. Hm. Und das ist mein Lowlight.
Und komplex in dem Sinne, ne? Muss man einfach sagen. Ne?
Also, ja, brauchst halt auch viel PoE zu Hause.
Ja, genau. Und ich finde, von der Oberfläche her, für den, der jetzt nicht in dem Bereich tätig ist, ist das schon anspruchsvoll. Ja, weil ja. Ich mal, Fritzbox ist ja wirklich Assistent. Klick, 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 klick. WLAN, klick, 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 fertig. Und jetzt kommen da bei Unify kommen da Begriffe auf, wo man dann VLANs, ja, wenn du damit noch nicht beschäftigt hast.
Ja, definitiv.
Da, auch wenn die von der Performance her und von der Ausstrahlung her wirklich ein gutes Angebot haben. Ich habe mich nämlich jetzt über den Sommer auch damit beschäftigt, habe ein bisschen was ausgetauscht. Ja. Deswegen kann ich da sehr gut deine Gedanken verstehen.
Ich musste erstmal so eine Landschaft malen, also ungelogen, um zu gucken, okay, was kommt im Obergeschoss, was im Erdgeschoss, was im Technikraum, was in die Garage. Aber jetzt habe ich es und da steht auch noch eine 1000 da hinten dran, so 1050 Euro. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich irgendwann mal in 26, aber nicht jetzt.
Ja, ja.
Weil es schon viel Geld. Und das muss ich mir erstmal zusammensparen, definitiv. Ja, und was wir uns nicht sparen, sind hier die weiteren Themen hier in diesem Podcast. Und wir hatten ja eingangs erwähnt, dass es jetzt, wenn ihr diesen Podcast euch anhören möchtet, dass ihr früher musstet ihr, oder müsst ihr vielleicht immer noch, vielleicht können mich da Thomas und Tristan ein bisschen unterstützen, musstet ihr zum Beispiel auf die einzelnen Kanäle gehen und dann konntet ihr jedes Videomaterial zum Podcast sehen. Aber mittlerweile hat YouTube eine neue Funktion, die Collab, also Collaboration-Funktion hinzugefügt. Dann kannst du, wenn jetzt dieser Podcast kommt auf meinem Kanal, ist die Folge 15, alle drei Folgen bin immer ich dran. Und dann kann ich eine Einladung schicken an Thomas und Tristan. Und dann steht dort, wenn dieses Video auf meinem Kanal dann veröffentlicht wird, Smartzeug, steuer dein Leben, Tristan, smartes Heim. Aber ich weiß halt nicht, wie das dann bei eurem Kanal aussieht oder nicht aussieht. Das ist, glaube ich, nur, dass die Leute sehen, so habe ich das verstanden, hey, da sind drei, in unserem Fall, Creator an diesem Video beteiligt.
Also prinzipiell in meinem Backend, also im YouTube-Studio, finde ich es verdammt cool, dass ihr beide als Mitarbeiter von mir bezeichnet werdet. Also ich finde es schon mal, sieht man ja hier auch im Bild, ich bin oben in der Mitte und meine zwei Mitarbeiter sind in der Stufe unter mir. Ja. Spaß, wir sind
Problem, aber ich denke, der Gehaltscheck.
Das ist tatsächlich so ein lustiger Übersetzungsfehler. Ich glaube, dass da gar nicht Mitarbeiter damit gemeint ist, aber im Deutschen steht da einfach Mitarbeiter. Fand ich ganz lustig, wo ich das gelesen habe. Generell, wie es auf dem Kanal aussieht, um auf deine Frage zurückzukommen, Uwe, du hast quasi, also du hast ja auf deinem Kanal immer so diese verschiedenen Spalten untereinander auf der Startseite, wo du jetzt Playlists, mehrere Playlists, wie auch immer, dir anzeigen lassen kannst. Und da gibt es jetzt eine neue Spalte, die heißt Collaborations, und darunter siehst du alle Collaboration-Videos, die du mit den anderen zusammen hast. Und da ist halt bei uns allen jetzt immer der aktuellste Podcast drin. Weiß nicht, ob das jetzt wichtig für die Zuhörer ist oder nicht. Die Einnahmen, auch wenn jetzt zum Beispiel mein letztes Video, das habe ich veröffentlicht, wenn das über Tristan oder Ur seinen Kanal aufgerufen wird, bekomme trotzdem ich die vollen Einnahmen für das Ganze. Ist quasi trotzdem immer derjenige, der es wirklich bei sich auf dem Kanal veröffentlicht hat, der verdient an diesem Video. Aber wir teilen uns das ja eh alle drei Wochen, von dem her ist das ja kein Problem bei uns. Aber das ist halt auch so ein Ding, was man als Zuschauer sich vielleicht ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte, dass man damit nicht, also mit diesen Collab-Videos eben nicht mehr den YouTuber unterstützt, auf dessen Kanal man das Ganze aufruft.
Ja. Aber Moment. Wenn ich das jetzt veröffentliche, sehen die das dann auf deinem Kanal auch, so als neues Video, oder wie kann man sich das vorstellen?
Nicht als neues Video, sondern halt unten drunter in dieser Zeile Collaborations. Da drin siehst du das dann auch wie ein neues Video, ja.
Bei dir auf dem Kanal?
Genau.
Ah, okay, cool. Seht ihr, Leute, wieder was gelernt. Ich habe so meine eigene Vermutung, warum YouTube diese Funktion eingebaut hat. Und ich denke, das ist ein erster Schritt, ein erster leichter Schritt, um die berühmt-berüchtigten Reaction-Videos irgendwie in den Griff zu bekommen. Also die meisten kennen das ja, irgendeiner produziert ein tolles, originelles Video, bekommt dann, keine Ahnung, 10.000 Views für seine Größe, 50, 100.000 Views in einer gewissen Zeit und dann irgendein ganz großer YouTuber, sagen wir Montana Black oder so, oder KuchenTV, also irgendwann ganz großes, stolpert dann über dieses Video und macht dann eine Reaction draus. Und das kriegt dann sofort Millionen Klicks. Und dabei muss man sagen, hat ja derjenige, der die Reaction da drauf macht, ja wirklich nichts gemacht, also kein Mehrwert, außer dass er sich jetzt 10, 20, 30 Minuten darüber ausgelassen hat. Also er musste kein Video schneiden, er musste kein Skript schneiden, einfach gar nichts. Wie das Wort sagt, du bekommst seine natürlichen Emotionen über dieses Video mit. That's it. So.
Ja. Und Aufwand ist sehr überschaubar, ne?
Absolut sehr überschaubar, also im Vergleich zu so einem Video zu produzieren, wie wir das jetzt machen. Und zukünftig der zweite oder dritte Schritt von YouTube, je nachdem, was sie jetzt auf der Agenda haben, könnte dann sein, dass dann automatisch das Reaction-Video, wenn die das irgendwie erkennen, anhand des Bildmaterials, whatever, dass dann der andere hinzugefügt wird, wo original von dem das Video ist, und dann irgendein Folgeschritt dann wirklich das Geld dann aufgeteilt wird. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich
habe gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, ja.
Also ich fand es jetzt erstmal ganz interessant von der Transparenz her. Bis jetzt musste man ja immer so ein bisschen, ich sage mal, den Workaround gehen, wenn wir jetzt einen Podcast veröffentlicht haben, dass man schlussendlich über einen Beitrag die Zuschauer oder die Abonnenten seines Kanals darüber informiert, dass die jeweils auf einen anderen Kanal springen müssen, um den da zu sehen. Das hat sicherlich mehr schlecht als recht funktioniert. Muss man halt mitbekommen haben. Und so finde ich es jetzt aber deutlich transparenter und deutlich schöner, dass man auch sieht, okay, ja, da ist eine Masse von Leuten, die da zusammenarbeitet. Und ich glaube, es hilft, oder ich sage mal, YouTube wirbt ja auch damit, dass schlussendlich nicht nur, ich sage mal, bei dir, Uhr, jetzt im nächsten Mal dieser Podcast aufgetaucht wird, sondern dass du auch Zuschauer von unseren Kanälen auf deinen Kanal gezogen werden.
Das ist,
also ich glaube,
dass du das ansprichst. Mir ist das jetzt tatsächlich bei dem 13. Podcast, den wir jetzt aktuell die Woche veröffentlicht haben, ist mir das schon aufgefallen, von den Klickzahlen her, abgesehen von dem allerersten Podcast, den wir damals rausgebracht haben auf meinem Kanal. Das allererste Video ist noch ein bisschen besser gelaufen. Aber natürlich, das ist jetzt schon über ein Jahr her und hat ein paar mehr Klicks als jetzt das Video von dieser Woche. Also läuft schon sehr gut das Video. Kann natürlich auch mit daran liegen, dass der Matthias Gast war in der Folge, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass diese Collaboration-Funktion da ein bisschen mit reinspielt, dass man es einfach auf allen Kanälen sieht und dann die Klicks halt einfach von allen Kanälen kommen. Ja,
ja, und ich glaube, das könnte nochmal, also ich habe es jetzt ehrlicherweise auch noch nicht aus der Praxis und Erfahrung gehabt, wie die Analytik darauf reagiert, aber es wäre natürlich auch nochmal spannend zu sehen, okay, wie viel Zuschauerfluss ist denn dann von ja, dem Fremdkanal zu deinem geflossen? Und das könnte nochmal auch die ganze Plattform ziemlich groß machen oder stärken, dass man sagt, okay, ich habe jetzt große YouTuber, ja, die eben dann vielleicht kleinere YouTuber im Sinne der Abozahlen vielleicht ja mitzieht oder größer macht. Ja. Also das könnte ich mir dann durchaus vorstellen. Jetzt ist es eher so, naja, wenn man es in den Videokommentaren oder sowas erwähnt, ist das ja nochmal anders. Aber jetzt, ich finde das sehr präsent gemacht. Und ich hatte jetzt auch den Eindruck, ich glaube bei dir, Thomas, es verschwamm auch so im ersten Moment so ein bisschen, wer hat denn jetzt das Video hochgeladen? Mhm. Also wenn du jetzt natürlich direkt auf deine Kanalseite gehst und das da guckst, klar, dann weißt du, ich bin im Kontext von Thomas. Aber wenn du so durch dein Abo-Feed scrollst auf dem Handy, ja, und einfach guckst, wer hat denn jetzt so die letzten Tage so neue Videos hochgeladen? Ich hatte den Eindruck, das verschwamm irgendwie so ein bisschen und sagte, ja, okay, da sind jetzt alle drei involviert. Fand ich von der Sichtbarkeit einfach nochmal sehr charmant gemacht. Da ja, bin ich sehr gespannt, wie sich das jetzt so entwickeln wird. Würde mich aber auch mal gerne interessieren, die Zuschauer oder die Zuhörer, gerne nochmal kommentieren, wie ihr das so wahrnehmt. Ob ihr das nutzt, ob ihr das gut findet, schlecht findet. Also ich muss ich ganz ehrlich sagen, für mich persönlich auch nochmal eine Erfahrung machen. Ich weiß gar nicht, also ich glaube, es ist auch noch nicht so lange veröffentlicht. Ne? Wir nehmen das, ich glaube, Anfang Oktober oder sowas.
Ja, also ich glaube auch Anfang Oktober, vielleicht Ende September maximal. Aber davor habe ich es jetzt irgendwie nicht gesehen. Und man sieht auch immer mehr bei anderen Kanälen, die dann dort diese Funktion nutzen. Spannend ist natürlich auch, man könnte das dann auch mit dem Hersteller nutzen. Natürlich vorausgesetzt, dass Hersteller sein YouTube-Kanal ist groß, jetzt nur als Beispiel, dann würde sowas zum Beispiel auch gehen. Dann bei einem Review könnte man dann machen, Smartzeug, Roborock, nur als Beispiel jetzt. Oder
ja.
Tristan, Reolink.
Wie groß der Kanal von dem Hersteller ist, aber ich hatte das in der Vergangenheit mal den Fall, dass ein Hersteller halt einfach mein Video kopiert hat und 1:1 auf seinem Kanal veröffentlicht hat. Das habe ich dann von YouTube sperren lassen tatsächlich. Also ich habe sie vorher zweimal angeschrieben, dass die bitte mein Video von ihrem Kanal runternehmen sollen. Ich hatte dem auch nie zugestimmt, habe es dann sperren lassen, aber da kann man dann in Zukunft einfach sagen, hey Leute, ich lade euch zu dem Video ein, damit wird es auf eurer Startseite auch angezeigt, aber ich bekomme die Einnahmen einfach dafür.
Also ich bin echt mal gespannt, vor allem was hier Richtung Reaction-Videos dann von YouTube noch passiert.
Noch ein kurzes Ding, weil du es gerade gesagt hast, Tristan, wie das in den Analytics ausschaut. Also ich habe jetzt mal ganz kurz nebenbei reingeschaut. Ich habe nirgendwo gefunden, ob man anhand von irgendetwas sehen kann, dass da Views von den anderen Kanälen kamen. Also habe ich jetzt tatsächlich gar nichts gefunden.
Ja, okay. Ja, vielleicht kommt da noch was oder... Um mal diesen Effekt zu beobachten, wie sind denn jetzt so die Zuschauerflüsse?
Das stimmt.
Also ja. Das wäre spannend. Ja, aber so entwickelt sich die Plattform weiter, ne, muss man ja auch sagen. Also ich meine, so ne, hat sich ja jetzt eigentlich vom Prinzip her, finde ich, jetzt YouTube in den Jahren, wo ich es jetzt mache, auch nicht wirklich, wirklich weiter verändert. Ja gut, die Shorts wurden mal gepusht und so.
Ja. Es kamen aber schon immer wieder neue Funktionen dazu, also auch so Sachen wie die A/B-Tests, zuerst für Bilder, jetzt für Bilder und Titel. Aber es sind halt oftmals Funktionen, wo der Zuschauer an sich gar nicht so mitbekommt, die eher uns als Creatoren was bringen. Aber in dem Fall ist halt jetzt mal wirklich was auch der Zuschauer draußen mitbekommt.
Ja, absolut. Die Frage war jetzt nochmal, wenn wir jetzt von den Zuschauern noch weggehen, um nochmal ein anderes Thema aufzugreifen. Wir hatten ja gerade schon über das Technikthema gesprochen. Und die Frage war ja da nochmal, die ich mir dann immer stelle. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir beim letzten Podcast schon mal so angerissen haben. Dieses Technikgeraffel der Hersteller. Wir haben ja darüber gesprochen, dass es immer schneller geht, immer neuere Versionen auf den Markt gebracht werden. Und wir hatten im Vorfeld mal ganz kurz angerissen, wie ihr das findet, das gefühlt irgendwie jeder jetzt meint, alles machen zu müssen. Also wenn man sich mal anguckt, ich habe vor Jahren so ein bisschen mal angefangen mit Acara, da waren die da für Bewegungsmelder ganz bekannt. Ja gut, dann wusstest du, da kriegst du Bewegungsmelder. Dann wusstest du, bei anderen Herstellern hast du halt Aktoren bekommen, das war dann eher Shelly. Beim nächsten hast du die Kameras bekommen, bei dem anderen hast du Batterie bekommen, bei dem anderen hast du deine Drohnen bekommen. Ja, und mittlerweile habe ich das Gefühl, also ich habe jetzt zum Beispiel, um mal ein konkretes Beispiel zu nehmen, habe ich von DJI die Info bekommen, die machen jetzt mobile Speicherlösung.
Ja, ja, stimmt. So. Korrekt, ja.
Ach, das auch noch, weil ich habe von DJI tatsächlich den Staubsaugerroboter bekommen in Anfrage.
Ja, also das ist, ne, also worauf ich hinaus will, entweder, also alles verwässert irgendwie. Jetzt kann man verwässert sagen oder alle werden zum Allrounder. Hast du da eine Meinung zu oder wie findest du das?
Also ich habe auf jeden Fall eine Meinung dazu, vor allem wenn wir bei den Aktoren bleiben, dort haben wir ja jahrelang Shelly als Monopolist gehabt. Ja, jetzt kann man sagen, hey, Sonoff hat doch, glaube ich, auch welche gemacht. Und
ja, der hat, glaube ich, was gemacht. Ne?
Genau, Daddidas hat auch noch was gemacht. Aber jetzt, man hatte aber nie das Gefühl, dass es so in diesem, ja, mit diesem Ehrgeiz ist, nennen wir es mal, mit dem Shelly derzeit seine Aktoren oder in den letzten Jahren Shelly seine Aktoren auf den Markt gepusht hat. Und dann hast du plötzlich gesehen, hat Switchbot da was rausgebracht. Damals, wo es dann rausgebracht war, konnten die Shelly-Aktoren zum Beispiel noch kein Meta, also weder Gen 3, Gen 4 gab es ja nicht. Mittlerweile hat der Gen 3 Meta bekommen. Und das war ja so ein Alleinstellungsmerkmal dann. Und dann hat es auch noch im Switchbot-Ökosystem auch nochmal seine Vorteile, diese Sachen zu nutzen. Du kannst zum Beispiel andere Switchbot-Geräte, die kein Meta haben, als über diesen Aktor als Brücke in ein Meta-Universum schicken, zum Beispiel Apple Home. Das ist schon cool. Also gerade, ich habe mich auch bei dem Video total gefreut, gerade für Menschen, die Apple Home nutzen oder sehr stark im Meta-Universum unterwegs sind, Samsung SmartThings und so weiter, war das damals cool. Mittlerweile ist aber dieser Alleinstellungsmerkmal weg. Und wenn wir zu anderen Geräten gehen, außer Aktor, letztens habe ich gesehen, das habt ihr sicher auch gesehen, bei der IFA war ja so, Philips Hue macht jetzt Kameras. Obwohl ich mir denke, mittlerweile macht ja wirklich jeder Kameras. Ich glaube, weiß nicht, Switchbot macht, glaube ich, auch Kameras. Also Switchbot macht auch Saugroboter und jetzt macht auch noch DJI Saugroboter. Also entweder ist der Markt riesig und da kommen jetzt noch 10 weitere Hersteller drauf. Also vielleicht macht Anker jetzt auch noch. Wobei Anker macht ja Saugroboter über Eufy. Das war jetzt ein blödes Beispiel. Ecoflow. Vielleicht macht Ecoflow jetzt auch bald Saugroboter. Also jetzt nur als Beispiel. Ja. Weil DJI macht ja jetzt auch diese großen Powerstations. Wobei ich mir sage, wenn ich noch ein, zwei Wörter dazu sagen darf, bei DJI kann man es vielleicht noch ableiten, dass sie sagen, hey, wir haben sowieso Batterien, die wir herstellen für unsere Drohnen, also schaffen wir es auch, eine Powerstation zu bauen, weil ist nicht so kompliziert, also wie sie sich denken. Und spannend ist ja auch, wenn wir jetzt sehen, der Drohnenmarkt, so für privat ist ja, Thomas kann mich da gern korrigieren, enorm dominiert von DJI. Und dann kam ja vor ein, zwei Monaten von Insta360, das Tochterunternehmen Anti-Gravity auf den Markt, das Gerät. Absolut krasse Drohne. Und jetzt haben wir zumindest mal einen neuen Player. Und das hilft dann vielleicht auch DJI, noch innovativer zu sein. Also zum einen, gerade für uns als Tech-YouTuber, ist es, denke ich, sehr herausfordernd, weil du hast nur eine Zeit. Also im Sinne von, du hast nur einmal die 24 Stunden oder du hast nur einmal die eine Woche, wo du dir gewisse Geräte anschauen kannst und kannst dann halt nicht mehr alles anschauen. Es wird nämlich immer mehr. Du musst definitiv priorisieren und das ermöglicht aber auch anderen Creatoren die Möglichkeit, sich dann vielleicht auf was zu spezialisieren. Ja, das ist natürlich auch eine Gelegenheit. Das ist
mal ein interessanter Aspekt.
Genau, und das sind so meine 2 Cents. Weiß nicht, Thomas, du nickst ganz euphorisch.
Ja, ich habe tatsächlich auch so ein bisschen Gedanken dazu. Also was man, glaube ich, sehr stark merkt, ist, der Smart Home Markt ist noch relativ jung und beginnt jetzt erst so richtig zu boomen. Und jeder Hersteller möchte wahrscheinlich derjenige sein, von dem die meisten Sachen in den Haushalten da sind. Und wenn ich das sein möchte, dann muss ich halt auch in alle Richtungen etwas anbieten. Also jeder versucht wahrscheinlich am Markt, sich so zu etablieren, dass die Leute nur noch Geräte von ihm kaufen. Das hatten wir, bevor es diesen Do-it-yourself-Smart-Home-Markt gab, ja schon so, dass quasi ein Elektriker dir ein Gesamtsystem wie KNX, was auch immer, angeboten hat. Und da hast du halt alles von einem Hersteller und alles passt zusammen. Und jetzt merken die Hersteller in diesem DIY-Smart-Home-Bereich halt, hey, wir könnten das ja genauso machen. Wir können ja jetzt wirklich in jeder Sparte und für alles was anbieten, weil dann alles in einem Ökosystem zusammen läuft und damit können die Leute für alles zusammen eine App verwenden. Können sie mit Home Assistant auch, aber das haben die Hersteller halt noch nicht so ganz gecheckt. Das ist auch so ein Punkt, wo ich mir immer wieder denke, viele große Player am Markt achten viel zu wenig auf die Kompatibilität und die API zu solchen Systemen wie Home Assistant. Zum Beispiel Philips Hue ganz groß schon immer gewesen, dass sie gesagt haben, hey, wir sind zu allem kompatibel. Ich habe mein erstes Echo-Gerät damals angeschlossen und sofort waren alle Philips Hue-Geräte verbunden. Ja. Ich habe das erste Mal Home Assistant installiert, zack, bumm, sofort waren alle Philips Hue-Geräte verbunden. Und das sind tatsächlich dann so Systeme, wenn die dann noch sagen, okay, wir steigen jetzt noch ein, Türsensoren, Fenstersensoren, Kameras, was auch immer die Leute interessiert, vielleicht kommt auch von denen irgendwann noch ein Saugroboter, weiß man man nie. Die Leute, die halt die Qualität von Philips Hue schon schätzen, würden diese Geräte wahrscheinlich auch kaufen.
Ja, ja, spannende Sichtweise. Ich habe vielleicht nur mal meine Sichtweise darauf. Also ich glaube, ich fand das jetzt von Uhr noch mal interessant. Also was macht das eigentlich im Sinne von Review oder was macht das von Content-Creatern? Jetzt sagtest du, eine etablierte Marke breitet sich einfach weiter aus, Thomas. Und wenn ich DJI vertraue, weil die super Drohnen machen, dann machen die bestimmt auch super Speicher oder ähnliches. Und vielleicht bin ich etabliert in dem Thema. Was ich da jetzt noch reinbringen möchte, ist das Thema, oder was ich auch bei Uhr interessant fand, vielleicht das noch vorweg, ist, desto mehr Konkurrenz, desto mehr befeuert das den Markt. Ja, das ist sicherlich auch nochmal ein Thema, ne? Das Shelly hatte ja schon eine sehr oder hat nach wie vor eine sehr dominante Stellung auf dem Markt, was Aktoren angeht. Und dann kommt jemand ganz Neues und sagt, pass mal auf, ich bin der Erste, der einen Aktor mit Meta macht. Alter Billy, da hätte ich mir aber einen Arsch gebissen als Hersteller. Ja. So, also müssen sie ja reagieren. Ja, das ist ja so. Was ich da jetzt noch für mich gedanklich mit reinbringen möchte, ist, wenn ich jetzt, und ich bin ja auch Consumer, wie ihr beide auch, und wir haben ja gerade gesagt, wir lieben ja Technik, deswegen würden wir sonst machen, warte ja alles nicht. Wir haben ja Spaß daran. So, und jetzt kann ich sagen, geil, mein Lieblingshersteller hat alle Geräte, aber ich komme immer mehr in den Modus, dass ich das Gefühl habe, die können alles, aber nichts richtig. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe lieber einen Hersteller, der sagt so, ich fokussiere mich voll auf Saugrobotern. Und da bin ich Profi drin. Da habe ich richtig Expertise. Für mich sowas wie Roborock, ja, oder Dreamy. Das sind für mich so die beiden Aushängeschilder, muss ich ganz ehrlich sagen. Die auch, sag mal, das Jahrzehnte jetzt vielleicht nicht, ja, wobei Jahrzehnt Erfahrung haben. Und dann hast du halt solche Leute wie Shelly, die können super Aktoren, aber was haben die mit Kameras zu tun? Oder auch mit Wallpanels. Ja, da gibt es halt andere Hersteller, die eigentlich deutlich besser auch längere Erfahrungen mit sammeln. Ne? Und andere sind dann halt in anderen Bereichen weiter. Also das ist halt, wo ich dann denke, ich habe halt auch nur einen Entwickler, der programmieren kann oder einen Ingenieur, der eine super Platine entwickeln kann. Und wenn er dann 10 Platinen entwickelt, dann geht die Qualität irgendwann flöten, oder? Also das ist so das, wo ich mich so ein bisschen so, und dann denke ich immer, boah, nee, ich, und wie gesagt, klar, wenn ich jetzt der versteht mich nicht falsch, aber der bin, der keine Ahnung hat und sagt, ich verstehe auch nicht, was Meta bedeutet, weil gerade mit Meta ist das ja ein Argument, dass die Leute sich noch mehr auf ihr Kern konzentrieren, weil alle anderen Geräte können ja per Meta kompatibel gemacht werden. Ja? Ist ja nicht so, dass ich alles zwingend in mein Ökosystem bringen muss. Also, ja, ist schon komisch. Oder es wird, das ist jetzt meine Schwurbler-Theorie, der Chinese überschwemmt einfach den Markt und irgendeiner produziert die Geräte, labelt die um und die werden dann unter 10 Marken verkauft.
Aber zu dem Thema, was du gerade angesprochen hast, Schuster, bleib bei deinen Leisten sozusagen. Da finde ich ja die Strategie von DJI tatsächlich ziemlich geil, weil DJI in den Drohnen, die haben eine extrem gute Sensorik, nicht irgendwo anzufliegen und so weiter und so fort. Alles Sensorik, die du in einem Staubsaugerroboter ja genauso brauchst. Also das Einzige, was DJI tatsächlich lernen muss oder als neuen Skill hinzufügen muss, ist diese Technik, wie sauge ich Schmutz ein? Alles andere haben die in ihren Drohnen ja quasi schon verbaut und verwenden die in ihren Drohnen tatsächlich wahrscheinlich besser, als es jeder andere Staubsaugerroboterhersteller macht, weil die halt schon zig Jahre Erfahrung auf dem Gebiet haben. Genauso, ich meine, das habe ich noch nicht, ist jetzt das erste Mal, dass ich gehört habe, dass DJI auch Speicher, also Stromspeicher herstellen will, ist aber tatsächlich ja auch ein Thema, was DJI schon seit zig Jahren verfolgt, weil die brauchen ja auch für ihre Drohnen extrem leistungsfähige Speicher, die Leistung auf jeden Fall abgeben und so weiter und so fort. Also auch in der Technologie, was Stromspeicher angeht, haben sie zwar in einem kleineren Bereich, also keine so großen Speicher, aber sie haben an sich eine riesengroße Expertise, was Stromspeicher angeht. Und die setzen sie halt jetzt nur auf eine andere Art und Weise um, finde ich eigentlich ziemlich geil. Ist klar, wie du sagst, bei anderen Herstellern jetzt vielleicht nicht so. Also nehmen wir jetzt mal an, Philips Hue wird jetzt auf einmal sagen, wir machen jetzt einen Staubsaugerroboter, da passt halt von den Kompetenzen überhaupt nichts zusammen. Und selbst mit den Kameras war meine Überlegung schon, ob die das nicht irgendwie nach China ausgelagert haben und gesagt haben, hey, geht uns da mal was, wo wir in unsere Software integrieren können und gut ist. Also das kann natürlich schon auch sein, dass da tatsächlich inzwischen, und der Markt ist halt einfach riesengroß in China, da, und die programmieren und bauen dir, glaube ich, alles, was du willst, wenn die Stückzahl, die Stückzahl stimmt. Also ich habe das auch mal so ein bisschen, ich habe da was verkauft eine Zeit lang und das war auch ein Elektronikartikel quasi. Und die Chinesen hätten mir das exakt nach meinen Wünschen mit Software und allem drum und dran gebaut, wenn ich halt eine Abnahmemenge von 100.000 Stück sofort zugesagt hätte. Ja, kann ich halt als kleiner Mann, der ein paar Euro auf der Seite hat, aber eine Firma wie Philips Hue oder sonst wer, wenn die sagen, hey, produziert uns gleich mal 100.000 solche Kameras, die in unserer Software integrierbar sind, sagt der Chinese, ja klar, sie müssen halt dabei.
Ja, das ist so lustig. Also ich dachte jetzt, du sagst vielleicht 1.000 oder 10.000. 100.000 ist halt so eine Einheit, also so eine Menge, da brauchst du schon Lager dafür, also wirklich ein Großraumlager, je nachdem, was für ein Gerät das ist. Aber ich finde das, was Thomas gesagt hat, sehr spannend, dass er sagt, okay, hey, die Sensorik, als Beispiel, wenn wir bei DJI bleiben, ist eigentlich so toll, so gut, dass die jetzt das in den Saugroboter packen und dann vielleicht noch besser navigieren können als Roborock und Dreamy, weil die einfach die Sensorik aus einem ganz anderen Blickwinkel her ausprogrammieren und gewöhnt sind, das zu nutzen, ist schon cool. Da kann man sich dann auch so die andere Frage stellen. Roborock baut ja Saugroboter und jetzt Dreamy hat, genauso, und Dreamy hat ja seit 1-2 Jahren auch Rasenmäher im Programm und das macht ja Sinn. Ne, dass du sagst, hey, brauchen auch Sensoren, anstatt Rasen einzusaugen, einfach nur schneiden, also die Klinge drehen. Und spannend ist aber, wenn ein Hersteller wie Roborock dann plötzlich anfängt, Waschmaschinen zu bauen. Oder Waschtrockner. Und das sogar mittlerweile im vierten Gerät. Also
das
gibt
ist
ja
das,
den SEO, SEO Lite, diesen SEO Mini und jetzt den SEO X. Und da stelle ich mir halt die Frage, das ist halt schon cool, weil es gibt, glaube ich, nichts unsexy, ja, als eine so eine Waschmaschine, weißt du, einfach so ein Ding, das stellst du dir hin, dreht sich, wäscht deine Wäsche und das war's. Und dann das aber dann mit so smarten Funktionen für deine Apple Watch oder Android Watch und eine geile App und so weiter.
So ein LED-Band im Kuckauge.
Aber mir fällt gerade noch ein richtig geiles Beispiel tatsächlich ein. Ich weiß nicht, wann ihr mit der Firma Xiaomi das erste Mal in Kontakt gekommen seid. Bei mir waren es tatsächlich diese Pflanzensensoren, die du in den Blumentopf stecken kannst.
Ja, das
ist schon ein bisschen was. Und damals hat Xiaomi tatsächlich ja nur so elektronischen Kleinscheiß gebaut, möchte ich jetzt mal salopp sagen. Ja, inzwischen bauen die Autos. Also ich meine, das ist ja das beste Beispiel dafür, wie sich eine Firma weiterentwickeln kann, vom Pflanzensensor, der dir sagt, ob du deine Pflanze gießen musst, übers Handy hinweg, über keine Ahnung, was die noch alles gebaut haben, kommen sie jetzt zum Elektroauto. Also das finde ich eine richtig krasse Entwicklung und da sieht man, dass es funktionieren kann.
Ja. Wobei ich glaube, die haben viel auch mit Unternehmen aufkaufen, ne? Und die labeln dann quasi nur ihre Muttergesellschaft drauf, wenn ich das richtig hebe. Aber wie war denn jetzt das Fazit? Oder gibt es ein Fazit? Ist das jetzt gut? Ist es schlecht? Was ist denn so deine Einschätzung?
Also, wenn ich nur ein, zwei Sätze sagen darf, Thomas, kannst du schon mal bereit machen. Ich denke. Man muss
in den Startlöchern.
Genau. Ich denke, man muss es beobachten, ob das wirklich gelingen kann. Man muss einfach schauen, hey, ist die Philips Hue-Kamera echt so toll? Ist nicht die Reolink genauso gut oder besser? Zumindest in Home Assistant wissen wir, kommt man eigentlich an Reolink nicht vorbei, wenn man auf Home Assistant fokussiert ist, weil es so grandios dort integriert ist. Brauchst du nicht mal mehr die Reolink-App, jetzt nur als Beispiel. Kannst alles, jeden Pups in Home Assistant einstellen. Und ob jetzt der DJI-Saugroboter wirklich gut ist oder nicht, man darf auch nicht vergessen, ist der erste Wurf. Ganz sicher wird der zweite, dritte, vierte Wurf noch besser sein. Muss man immer halt mit so einem, sag ich mal, Feingefühl an die Sache rangehen.
Ja.
Und mittlerweile ist der vierte Wurf von Roborock mit der Waschmaschine. Ich denke mir halt auch so, die machen das ja nicht, um Schrott zu produzieren. Ich glaube nicht, dass jemand morgens aufsteht und sagt, ey, ich habe heute jetzt richtig Lust, eine Kack-Waschmaschine zu produzieren.
Ha. Das ist eine geile Motivation. Liebe Mannschaft, wir machen Elektromüll.
Und genau, ich denke mir, die werden sich wahrscheinlich gedacht haben, genauso, ey, da muss ich jetzt was echt Lustiges sagen. Vielleicht kennt der ein oder andere, ich habe nämlich angeboten bekommen, diesen Dreamy Matrix Roboter. Das ist der mit diesen 6 Wishpads, also Doppelpaar.
Ah, ja, ja.
Also 3 Wishpad-Paare. Und dann habe ich mir erstmal gedacht, da ist auch so ein Förderband, wo dann diese 2 Wishpads, das sind unterschiedlich weich, unterschiedlich hart. Also das heißt, für Küche hast du einen, für Fliesen hast du einen, für dein Mahagoni-Parkett hast du einen. Und ich dachte mir nur...
Da sprechen wir über Kohle bei mir. Nee, ist klar.
Die Frage ist doch, irgendjemand muss doch morgens an einem Tag aufgestanden sein und sich gedacht haben, ich brauche ganz dringend eine Saugstation, wo 3 verschiedene, also warum nicht 2 verschiedene Pads, also 3 verschiedene Wischpad-Paare über ein Förderband meinem Roboter mitgibt, weil ist so. Und ich denke mir die ganze Zeit, das kann nur entweder der CEO von Dreamy gewesen sein oder irgendjemand anderes ganz oben bei Dreamy, der gesagt hat, das ist ja voll der Rotz, der wischt hier bei der Toilette und mit den Urinresten wischt er dann meine Mahagoni-Parkett. Das geht ja gar nicht. Also Jungs, Mädels, Ingenieurinnen und Ingenieure, ich hätte gerne eine Saugroboterstation, damit die Pads von der Toilette bitte nicht auf meinem Mahagoni-Parkett genutzt werden.
Schön.
In den Kommentaren würde ich mich freuen, wenn ihr andere Ideen habt, wie es dazu kommen kann, dass eine Saugstation jetzt 3 verschiedene Wischpads hat. Ich weiß es nicht, aber...
Nutz deine Kontakte, Uhr. Du gehst Investigationsjournalismus in 4 Wochen bei...
Heißt es.
Ja, ich merke schon hier, wird schon wieder spät hier. In 4 Wochen haben wir die Auflösung. Im nächsten Podcast.
Ich wäre sehr froh, wenn irgendjemand seine eigenen Tipps in den Kommentaren geben könnte. Mein Tipp habt ihr, also es kann nur ein sehr ranghoher Manager gewesen sein oder Managerin. Thomas.
Das Geile ist, durch deinen wirklich wertvollen Redebeitrag gerade habe ich mein Fazit komplett vergessen.
Weil das war aber auch kein Fazit.
Deine Lippen hin. Aber ich glaube, also generell, das hat vorhin schon mal, ich glaube, das hast auch du gesagt, nur konkurrenzbelebtes Geschäft. Und dass am Markt was vorangeht, dafür braucht man auch ab und zu, glaube ich, mal Leute, die einfach komplett anders an das Thema rangehen. Und da komme ich jetzt auch wieder auf das Thema DJI zu sprechen, weil wenn ein Saugroboter halt einfach mal gegen eine Tür scheppert, dann ist das halt vielleicht unangenehm, weil es gerade mal eine Sekunde laut ist. Wenn so eine 5.000-Euro-Drohne von DJI halt mal kurz gegen einen Baum scheppert, sind halt mal schnell 5.000 Euro im Arsch. Und aus der Richtung hat aber den Saugroboter noch niemand betrachtet und vielleicht macht DJI das jetzt und entwickelt einen Saugroboter, der so geil ist, dass er eben wirklich nirgendwo mehr anfährt und dadurch extrem leise und extrem cool ist. Und sowas schaffst du halt nur, wenn auch jemand in einen Markt reingeht, an dem er bisher noch nicht war und das Ganze vielleicht von einer ganz anderen Seite betrachtet. Deswegen sehe ich es eher positiv, auch wenn es vielleicht ein bisschen nervig ist, dass du dich noch mehr informieren musst, um jetzt wirklich rauszufinden, welches Gerät ist denn jetzt das Beste am Markt. Aber auf der anderen Seite hast du dann eine Auswahl und kannst dir das beste Gerät aussuchen und nicht so, wie es vielleicht vorher war, dass du nur 2 Hersteller zur Auswahl hast und beide sind gleich gut und es ist eigentlich egal, welchen du nimmst so in der Richtung.
Da will ich dann direkt eingreifen.
Christian?
Genau, ich glaube... Das hat mir jetzt auch nochmal geholfen, Thomas, was du gesagt hast. Ich glaube, wir können als Verbraucher nur gewinnen. Wir müssen uns vielleicht deutlich mehr informieren als vorher, zum Beispiel über unsere Kanäle, oder andere Kanäle. Aber schlussendlich haben wir ja gerade mit dem Meta-Standard ein System, ein Protokoll, was uns ermöglicht, wild zu mischen. Und mit Home Assistant ja sowieso. Oder meistens jedenfalls, vorausgesetzt, die Leute setzen auch halt auf eine API. Und dann kann ich mir eben gucken, welcher Hersteller bietet das Beste für meinen Anwendungsfall und muss vielleicht dann für mich eben in der Informationsbeschaffung gucken, okay, ist es die erste Version oder eben dann die 10. Version, weil der Hersteller eben entsprechend viele Jahre am Markt ist und die Erfahrung schon gesammelt hat. Finde ich extrem spannend. Und gut, was das dann hinterher mit den Iterationen macht oder so, werden wir ja dann schlussendlich sehen, wer sich da durchsetzt. Weil ich glaube auch nicht, dass sich eine Firma leisten kann, den nächsten, also gerade bei Saugrobotern finde ich das spannend, wie viele Hersteller es davon gibt. Die sehen alle gleich aus, die können gefühlt alle das Gleiche. Also irgendwann geht denen die Kohle aus, wenn da keine Kunden kommen und dann verschwinden auch wieder welche. Ja, weil das ist ja auch das Nächste.
Aber Fun Fact, dieses gleich Aussehen, das denke ich mir aktuell, wenn ich Mähroboter sehe, sehen alle gleich aus. Es ist vollkommen egal, was das für ein Mähroboter von welchem Hersteller ist. Abgesehen von Marmotion sehen die alle gleich aus.
Ja, die sind ja, das stimmt schon. Die haben alle so, ja gut. Wie das immer so ist, ne? Wie auch dieses langweilige Thema des Trockners oder der Waschmaschine, die sieht halt aus, wie sie aussieht. Ne?
Ja, da gibt es aber auch mit so großem Loch, mit kleinem Loch und so.
Ja, LED-Band habe ich noch nicht gesehen. Also wenn hier ein Produkthersteller das hört, ich hätte gerne eins mit LED-Band. Rot für fertig oder grün für fertig oder so, ich weiß es noch nicht so.
Geil. Ja, wunderbar.
Ja. Sehr schön.
Ich würde sagen, Jungs, wir haben wieder eine gute Stunde gefüllt.
Jawohl, ich glaube, meine Pulle ist auch leer.
Warte. Ich würde sagen, wir neigen uns so langsam dem Ende zu. Und ich sage einfach mal an dieser Stelle Dankeschön für alle, die eingeschaltet haben, zugehört haben. Ganz herzlichen Dank, Tristan, Thomas, auch für diese wunderschöne Folge. Hat wie immer Spaß gemacht. Und ja, somit übergebe ich das Wort an einen von euch beiden.
Jetzt habe ich so lange Luft angehalten und hoffte, dass der Thomas eingreift. Aber dann sage ich...
auch geil.
Nein, dann auch von meiner Seite vielen lieben Dank nochmal euch beiden, auch für die Einladung für heute wieder, mit euch das wieder machen zu dürfen. Ganz lieben Dank. Wenn ihr eben noch wieder mal der Aufruf an euch, liebe Zuschauer, Zuhörer, wenn ihr noch Fragen habt, gerne primär jetzt gerne bei YouTube mal in die Kommentare schreiben, dann greifen wir die Frage auch gerne auf und besprechen die in einem der nächsten Podcasts. Vielen Dank, bis bald und die letzten Worte hat Thomas.
Das ist sehr schön. Also ich muss mich auch bei euch beiden bedanken. Ich denke mir am Anfang, so nach den ersten 10 Minuten, Viertelstunde, immer so, boah, wie wollen wir mit den wenigen Themen, die wir haben, eigentlich eine Stunde rumbringen? Gefühlte 2 Minuten später schaue ich auf die Uhr und denke mir, oh, jetzt sollte man dann langsam zum Ende kommen. Also es ist immer wieder sehr kurzweilig und cool mit euch. Macht richtig Spaß. Eine Bitte, die ich noch an die Zuschauer habe, was ihr gerne unten in die Kommentare schreiben könnt, weil ihr habt jetzt mitbekommen, 2 Folgen ohne Gast. Das ist ja schon fast eine Premiere. Ich glaube, so viele Folgen am Stück ohne Gast hatten wir noch nie. Deswegen schreibt gerne mal unten in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Wunschgäste für diesen Podcast habt. Also auch das wäre tatsächlich mal cool, da zu sehen, ob ihr irgendwelche Wunschgäste habt und so. Generell Video liken, Kanäle von uns dreien abonnieren, falls es noch nicht geschehen ist, sollte ja sowieso klar sein und dann, ja, sind wir tatsächlich leider schon wieder durch für heute. Dann verabschiede auch ich mich. Ciao.
Ciao. Dankeschön. Ciao.